MFC an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Mach sie an.
Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Ja.
Fest und flauschig ist heute am 30. September 2020 wieder da für Sie. Herzlich willkommen bei Spotify an diesem wunderschön verregneten Mittwoch in Deutschland. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo Olli, grüß dich.
Hallo Jan, schön, dass du auch wieder zugeschaltet hast, damit wir unsere kleine Mittwochssendung machen können. Es ist der kleine Snack für zwischendurch, es ist fest und flauschig. Die Ausgabe zum Mitnehmen für unterwegs, auf die Hand wollten wir sie, glaube ich, auch mal nennen. Oder heißt sie eigentlich immer noch
auf die Hand? Sie heißt auf die Hand und es ist Kalenderwoche, wenn ich mich nicht irre, Kalenderwoche Nummer 40. Und das ist ein Zeichen dafür, ja, das Jahr, das neigt sich dem Ende zu. Also wirklich, es ist bald vorbei, ne? Muss man wirklich mal sagen, bald ist das Jahr schon rum. Hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Olli, ist ja, morgen ist Oktober, es ist bald soweit, die kalte Jahreszeit.
Mir ist noch nicht nach Weihnachten. Ich glaube, dieses Jahr kann das alles ausfallen. Viele freuen sich einfach, wenn das Jahr vorbei ist. Da kann man auch Weihnachten und so einfach durchpreschen. Ich glaube, es wird Zeit, dass das Jahr beerdigt wird. Das kann meiner Meinung nach gar nicht schnell genug gehen. Allerdings wird das neue Jahr besser oder noch schlechter. Das sind alles Fragen, die wir haben. Wir stehen vor ungelösten Fragen. Das sage ich jetzt gerade.
Wir fangen an wie so wirklich so Radiomoderatoren bei NDR 2 am Nachmittag.
Ja, das liegt so daran, dass ich bin noch so im Bann von der Doku, die ich gesehen habe. Da reden wir aber später drüber.
Ja, eine unfassbare Doku, die Deutschland wirklich erschüttert hat, in Bann gezogen hat. Tagelang wurde über nichts anderes gesprochen. Es mussten, ich glaube, Leute austreten wegen dieser Doku und auch zurücktreten. Weiß ich nicht genau, aber kann sein. Eine unfassbare Doku. Wir reden da natürlich gleich drüber bei Fest und Flauschig. Vorher aber kurz zum Tagesgeschäft. Das hat mich wirklich hart getroffen. Rechtsstaat, ja, aber muss das sein? Jizzes soll in Knast. Warum? So schlecht rappt er doch gar nicht.
Ja, er hat aber, wir haben ja viele gesagt, er hat darum gebettelt. Also nicht im Battle-Rap, sondern habe ich gehört, viele haben gesagt, er bettelt. Es ist ja noch gar nicht klar. Ich glaube, so wie ich den Prozess beobachtet habe aus der Distanz, wie ich das in meiner typischen Sabine Rückert-Art, wie ich dann als Prozessbegleiter ab und zu da sitze und das alles beobachte, kann ich nur sagen, er hat, glaube ich, Fehler gemacht bei der Auswahl seines Anwalts. Ich glaube, er hätte keinen Promi-Anwalt nehmen sollen, sondern wirklich einen harten Hund. Und Christopher Posch, oder wie er heißt, der ist ja vielmehr damit beschäftigt, Hautcremes und Ähnliches zu verkaufen oder auch YouTube-Spots zu machen. Und dann hat er den Jizzes nebenbei noch vertreten. Das konnte alles, das ist genauso, als Rick Rubin damals gleichzeitig Metallica und Tom Petty produzieren wollte.
Das ist völlig richtig. Du brauchst einen Anwalt, der sich konzentriert. Deswegen wähle ich für meine Fälle immer einen Medienanwalt, der wirklich sich ausschließlich um mich kümmert. kapazitätsmäßig. Genau. Und da hat Jizzes einfach einen Fehler gemacht. Das ist, muss man wirklich sagen. Und jetzt geht er, glaube ich, in Berufung vom Landgericht. Das heißt, die Haftstrafe, die verhängt ist, wird erstmal nicht vollzogen, weil erstmal noch ein Gericht drüber gucken muss, ob das wirklich mit rechten Dingen zugeht. Er saß ja schon mal ein, also Bewährung kommt für ihn wahrscheinlich eher nicht in Frage. Hat sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ich habe den Prozess beobachtet, ich war in der Frisur von Gisela Friedrichsen drin, wie bei Ratatouille unter der Kochmütze von dem Jungen.
Als Prozessbegleiter.
Ich war in der Frisur von Gisela Friedrichsen, habe ich oben herausgeguckt, aus dem Zuschauerraum, habe mich dahinter versteckt, habe irgendwie nebenbei so ein bisschen in mein Notizbuch reingeschrieben und habe ab und zu, wenn es interessant war, mal rausgeguckt aus der Frisur. Und da hatte sich gerade mit dem Richter gestritten. Er hat sich auch vor Gericht wohl offenbar nicht so vernünftig verhalten, wie man das sollte, wenn man nicht in den Knast möchte. Und deswegen geht es jetzt in Berufung erstmal. Ist noch nicht rechtskräftig, das Urteil. Es kann alles noch komplett anders. Es kann auch sein, dass Gericht ins Gefängnis muss. Je nachdem.
Das kann auch sein. Oder dass er da mit Alexander Holt auftaucht und sagt, ich bringe meinen eigenen Richter mit. Weißt du, aus dem Fernsehen, den RTL-Richter. Und sagt, ja, okay, ich habe ja auch einen Richter. Da wollen wir mal sehen, wer irgendwie das letzte Wort hat.
Sie haben das falsch verstanden. Laut Strafprozessordnung können Sie Ihren eigenen Anwalt mitbringen. Auch zwei, meinetwegen. Aber Ihren eigenen Richter können Sie nicht mitbringen.
Er hat das 187-Gericht mitgebracht. mit Bones als Schöffe.
Apropos, ich habe das Gefühl, wo wir jetzt gerade bei kriminellen Geschichten sind, ich habe ein Buch bekommen, vielen Dank dafür, das wurde mir zugeschickt. Das möchte ich jetzt mal explizit featuren. Und zwar habe ich erstmal an diesem Buch festgestellt, guck mal, das ist ein Buch, was noch nicht in der Spiegel-Bestsellerliste ist. Da steht aber schon ein Aufkleber drauf, nämlich Spiegel-Bestseller-Autor. Also einem Autor kann schon mal nicht liegen, wenn das kein Bestseller wird. Aber jetzt peitschen wir das nach oben auf die Bestsellerliste. Und zwar, pass mal auf, das ist der Titel des Buchs.
Die Macht der Clans.
Und rate mal, von wem es ist. Achtung, guck mal.
Klaas Meyer-Heuer. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Und Thomas Heise.
Thomas Heise und Klaas Meyer-Heuer, die beiden Spiegel-TV-Gurus, ich glaube seit 30 Jahren sich um die, die haben die Clans erst erfunden, damit sie sich dann berichterstattungsmäßig um sie kümmern können.
Abarbeiten können an den Clans. Die haben die eigentlich nach Deutschland gelockt.
Das genau, war mit ihren Spiegel-TV-Rocker-Reportagen haben sie die libanesischen Clans nach Deutschland gerockt und gelockt. Und jetzt haben sie ein Buch darüber geschrieben. Das habe ich schon angefangen zu schmökern, bin dann aber abgelenkt gewesen wegen der Jizzes-Berichterstattung. Die Macht der Clans, es fängt ganz spannend an mit dem Diebstahl der Goldmünze, nur 100 Meter entfernt von der Wohnung der Kanzlerin, um direkt mal zu zeigen, so, damit geht's los, wie dreist diese Clans sind, dass sie sich nicht mal davon abschrecken lassen, dass die Kanzlerin 100 Meter weiter ihren wohlverdienten Schlaf genießen möchte. Nein, sie klauen eine mehrere tausend Kilo schwere, 100 Kilogramm reines Gold.
Die immer noch nicht gefunden worden ist, man nimmt, glaube ich, an, sie ist eingeschmolzen worden. Würde ich genauso machen. Würde ich zu Hause den Ofen auf 220 stellen, Münze rein, 2 Tage und dann das Gold da raus. Wie schmilzt du dir denn zu Hause ein? Da musst du ja echt bei Bauhaus ganz schön fern Bunsenbrenner
holen. Umluft oder Ober- und Unterhitze.
Ja, Umlufthitze oder nur den Grill oben. Keine Ahnung. Und auf alle Fälle Alu unterlegen, obwohl das zerschmelzt dann. Obwohl du kannst das Gold dann von der Alufolie abkratzen, glaube ich.
Ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall ein tolles Buch. Vielen Dank fürs Zuschicken. Und ich ganz kurz, zeig dir nochmal irgendwas. Ich bin in diesem Ganzen, das war mir alles immer scheißegal, weil ich da nie mitspielen konnte. Aber ich bin jetzt, guck mal, ich bin im Aufkleber-Game mit drin. Ich glaube, der Spiegel macht die eigentliche Kohle mit diesen Bestseller-Aufklebern, die auf Bücher oben drauf kommen. Das ist auch einer, und es gibt offenbar eben einen, wo Bestseller-Autor draufsteht. Wenn das Buch vielleicht scheiße ist, aber der Autor mal irgendwann mal einen Glücksgriff gelandet hat, dann kann man das da draufkleben. Spiegel-Bestseller-Autor.
Aber ist Klaas Meyer-Heuer denn, ist er denn überhaupt Bestseller? Hat er schon ein Buch vorgeschrieben?
Einer von den beiden wird ja wohl ein Spiegel-Bestseller-Autor sein, denke ich mal. Sonst würde der Aufkleber ja wohl da nicht drauf sein. Auf jeden Fall, die Macht der Clans, die ersten 10 Seiten lesen sich schon mal ganz geil. Das ist für mich die trockene Zeit zwischen den Spiegel-TV-Ausgaben, immer am Montag. Das fülle ich jetzt immer mit dem Rockerbuch von diesen beiden Top-Journalisten. Deutsche Top-Journalisten. Deutscher Bob Woodward.
Ich habe ja gerade, also einer der kritischen Beobachter dieser ganzen Clan-Szene und auch gerade beim Bushido-Prozess ist meiner Meinung nach Flair.
Ja.
Der hat nämlich vor ein paar Tagen Videos gepostet, wie Klaas Meyer-Heuer und der Berichterstatter von der Bild-Zeitung mit dem Handshake um 7.07 Uhr vor der Villa von Abu Shaka stehen und beide auch also Zeuge sind, wie das da alles geräumt wird. Die werden natürlich vorher schon gerufen von der Polizei, weil man will natürlich auch, dass das dementsprechend so ein bisschen repräsentiert wird. Keine Ahnung, wäre irgendwie zermürbend, wenn man feststellen würde, dass das dann doch so weit ist, dass die Bild- und Spiegel-Leute da irgendwie handshake-mäßig zusammensitzen und sich da um diese Clan-Berichterstattung. Wie viel ist es noch eigentlich populär, gerade darüber zu berichten, weil es auch durch 4 Blogs oder 6 Blogs und diese ganzen Serien einfach ein geiles Popkulturthema geworden ist? Und wie viel ist daran Berichterstattung? Kann man mal fragen.
Mhm, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich habe auch das Gefühl, dass das mit der Clan-Kriminalität nicht so schlimm wäre, wenn das nicht andauernd in den Zeitungen wäre. Dass die Clans sich da und die Zeitungen sich gegenseitig hochschaukeln und dass auch die Zeitungen sich mal fragen müssen, welchen Anteil sie eigentlich an dieser Clan-Kriminalität haben. So.
Sehr gut, Jan. Sehr
ja,
gut,
mal,
Jan.
Und da sollte man ruhig mal die Fragen stellen, die sich sonst keiner zu fragen traut. Hier bei uns bei Spotify. Bei Fest und Flauschig.
Bei Spotify, genau.
Apropos die Fragen, die sich sonst keiner zu fragen traut. Das ist wirklich, diese Dokumentation hat Deutschland in den Bann gezogen. Und wirklich alle haben da seit Wochen drüber geredet.
Ich hab's geliebt.
Ich hab's auch gesehen. Erstmal das Tolle war, keine Werbung. Absolut keine Werbung. Man konnte komplett durchgucken. Das hat mir total Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch gut. Und das ist auch so lang war. Also wirklich, dass man, von mir aus hätte es noch viel länger gehen können. Es war so ein düsteres Stück Geschichte Deutschlands, was ich so gut, also es ist wirklich sehr gut umgesetzt. Hast du es am Stück geguckt?
Ich habe es am Stück geguckt. Vielleicht weinen wir die Leute ganz kurz ein. Wir reden natürlich über die Rohwedder-Doku. Einigkeit und Mord und Freiheit auf Netflix, die 4-teilige Detlef Rohwedder Morddokumentation von Gebrüder Beetz produziert. Die haben auch diese Cleaners-Doku gemacht über diese Facebook-Typen, die irgendwie den ganzen Hass bei Facebook rausfiltern. Also Top-Dokumacher aus Deutschland. Und
muss man wirklich sagen, es ist wirklich wahnsinnig gut aufgemacht. Erstmal habe ich natürlich, so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, am Anfang habe ich gedacht, ach, jetzt wird jetzt so eine typische True-Crime-Geschichte, weil es ist ein reißerischer, sag ich mal, Aufmacher, der Vorspann. Aber dann wird man eines Besseren belehrt. Ich finde, es ist eine sehr tolle Gratwanderung stilistisch.
Wir müssen mal ganz kurz die Leute vielleicht reinholen, was das für eine Doku ist. Es handelt sich um einen Mordfall, einen bislang noch nicht ganz aufgeklärten Mordfall am
Nicht ganz das Rede, es ist überhaupt nicht.
Naja, es gibt auf jeden Fall doch, es gibt schon. Mein letzter Stand war, dass es Indizien gefunden wurden am Tatort. Also es geht um den Mord am ehemaligen Treuhandchef Detlef Rohwedder. Der ist in Düsseldorf in seiner Villa erschossen worden, im Arbeitszimmer, mit einem Scharfschützengewehr von der gegenüberliegenden Straßenseite. Man hat jahrelang die Täter.
Aus 60 Meter Entfernung.
Also unfassbar weite Entfernung. Und der hat damals, war dafür zuständig, als Chef der Treuhand nach dem Fall der Mauer, die ganzen alten DDR-Betriebe abzuwickeln und in kapitalistische, marktwirtschaftliche Hände übergehen zu lassen.
Zu privatisieren,
genau.
Ja.
Ich muss mal sagen, mir hat die Doku überhaupt nicht gefallen. Ich habe wirklich ganz lange darüber nachgedacht. Hat sie mir nicht nur überhaupt nicht gefallen, ich fand sie wirklich unfassbar fahrlässig und ganz schrecklich. Weil.
Wirklich?
Ja, also mir hat das gut gefallen. Ich fand es toll, diese Zeit zu sehen, also diesen Umbruch nach der Wende und diese wirtschaftliche Dimension, dass wirklich alle volkseigenen Betriebe dann auf einmal privatisiert wurden und mit welcher Skrupellosigkeit da einfach Leute rausgeschmissen wurden, wie das Land gebrodelt hat, das fand ich total interessant zu sehen. Aber ich muss mal sagen, diese ganze Frage nach dem, wer hat eigentlich Detlef Rohwedder umgebracht, das war eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Und ich weiß nicht, ob es mir nur so ging oder auch dir auch, diese Leute, diese Interviewpartner, die in dieser Doku gefragt wurden, ich konnte überhaupt nicht einschätzen, ob die glaubwürdig sind oder nicht. Ich dachte die ganze Zeit immer an so eine RTL-2-Doku, wo auch immer irgendwelche Leute vor geile Hintergründe gesetzt werden, die irgendwie markige Sachen gesagt haben. Aber die Autoren haben es nicht geschafft, mir als Zuschauer zu vermitteln, ob das jetzt seriöse Augenzeugen sind oder Leute, die was dazu sagen können, oder einfach nur irgendwelche, die sie gefunden haben. Und manchmal war das so, dass in Gesprächen...
Das war bei mir nicht so komisch. Ich finde, das ist auch... Es gab zum Beispiel diesen Kriminalreporter, der die ganze Zeit da Kette raucht und
sah aus wie ein Schauspieler. Aber vom Express. Das ist so ein bisschen so, wenn du einen von der BZ da sitzen hast. Das ist wirklich ein Revolverblatt in Köln. Und in Düsseldorf. Das ist keine seriöse Zeitung.
Also ich muss sagen, dass ich das vor allem, dass also Netflix eine Produktion macht, eine Dokumentation über so ein Thema, war ich schon mal sehr überrascht. Dann finde ich, es ist genau die Zeit, da war ich 17 Jahre alt, als Rohwedder erschossen. Ich kann mich da sogar noch dran erinnern. Das beherrschte ein paar Tage die Medien so. Mhm. Und ich finde, dass das auf sehr geschmackvolle und trotzdem reißerische Art alles nochmal Revue passieren lässt. Und es sind unglaubliche Bilder da. Die DDR wird gezeigt. Es geht darum, wie die DDR Flake ist auch ganz kurz zu sehen. Da habe ich auch erst gedacht.
Ja, aber warum ist da Flake? Und Tilo Sarrazin wird da auch gefragt,
was soll das? Weil der Bürger der DDR war.
Ja, aber wer war nicht Bürger der DDR?
Ich finde, der wird nur über Sachen gefragt, wo ich auch finde, wo er eine Meinung zu hat. Der wird nicht zu politischen, sondern gesellschaftlichen Sachen gefragt. Ich fand das alles tierisch gut. Ich fand das die ganze Stilrichtung und wie es gemacht wurde. Und es gibt ja eigentlich drei Möglichkeiten bietet diese Doku,
ja, aber ganz
wie Rohwedder ermordet worden kann. Und ganz ehrlich, die RAF, ich weiß ja nicht, ob du dich ein bisschen auch mit dem Alfred Herrhausen-Mord auseinandergesetzt hast, dem Chef der Deutschen Bank, der bis heute auch noch ungelöst ist. Und genau. Ich finde, dass das eins der großen Rätsel unserer deutschen Geschichte ist, die RAF, die dritte Generation, dem diese beiden Morde zugewiesen wird, war eigentlich gar nicht mehr in der Lage, überhaupt sowas durchzuführen, außer 60 Meter jemanden dazu schießen. Und das Ganze ist ein großes, und ich weiß, du bist kein Freund von Verschwörungstheorien, aber es ist ein ungeklärter Mordfall.
Ja, aber du kannst doch nicht einfach als seriöser Journalist in einer Dokumentation, die für die ganze Welt eine deutsche Geschichte erzählt, einfach so drei Varianten da so hinlegen und dann am Ende sagen, ja, es kann alles sein. Das ist doch nicht die Aufgabe von Journalismus, Verschwörungstheorien dahin zu legen, mit dem Auftrag an den Zuschauer, beurteilt das doch einfach mal selber. Wir stellen ja nur Fragen. Ja, na klar ist das
also
ungeklärt.
Also stellen drei Möglichkeiten
dahin. Ja, aber,
dahin.
Das, aber ich ganz finde, ehrlich, ist völlig in Ordnung. Denn, wie unseriös ist denn das bitte, drei Möglichkeiten? Suchen Sie sich aus, naja, welche
du
stimmt.
Du siehst ja auch, dass da es werden die Kriminalbeamten interviewt, die zu dieser Zeit irgendwie für den Fall zuständig waren. Es werden alle so, und es ist ja nicht so, dass abgesehen von diesem schmierigen Typen da diesen Espresso, den sie da extra hingesetzt haben, damit der irgendwie cool aussieht wahrscheinlich. Aber abgesehen davon waren da wahnsinnig viele Leute, die auch zeitgeschichtlich in der Zeit stattgefunden haben. Und ich finde, das ist eine Aufarbeitung. Es ist ein Dokument dieser Zeit, was sehr viele Sachen offen lässt.
Das finde ich, gefallen.
Sie haben eine Meinung, man kann sich sein Bild dazu... Dass es einfach nur fahrlässig ist und Verschwörungstheorien aneinandergereiht werden, das würde ich nicht so sehen. Hast du alle vier Teile gesehen?
Ich habe alle vier Teile gesehen und am Ende, ich habe wirklich die Glaubwürdigkeit...
Mit dem Handy nebenbei gespielt.
Nein, ich habe das die ganze Zeit... Ich war wirklich wirklich fasziniert davon, aber auch erstmal muss ich sagen, dass der Untertitel Einigkeit und Mord und Freiheit mich ein bisschen runtergezogen hat, dass da so wahllos immer dann so Hitler-Zeugs reingepaust wurde. Ich dachte, dass Rohwedder, hat das bei mir suggeriert, dass Rohwedder so eine Geschichte hatte wie Hans-Martin Schleyer, also irgendwelche komischen Studentenverbindungen in Heidelberg, SS-Mitgliedschaft, und dann sagten sie irgendwann, nachdem sie da dreimal irgendwelche Überflüge übers Konzentrationslager Auschwitz einigermaßen also ohne an den Inhalt gekoppelt zu sein, oder mal so ein Aufmarsch auf dem Nürnberger Reichsparteitag, wo so Nazis mit Fackeln waren, habe ich gedacht, das haben sie jetzt gemacht, um in Amerika mal nochmal diese Dimension, die Schwere von Deutschland zu illustrieren. Rohwedder war Jahrgang 32, der war ein Kind, als der Krieg zu Ende war. Der hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Und dann diese Theorien kann man auch mal sagen, entweder war es die RAF, waren alte Stasi-Beamte, die sich irgendwie nochmal rächen wollten, weil jetzt Rohwedder die DDR abwickelt, oder es war die BRD selber, weil Rohwedder, das war nämlich auch suggestiv, weil Rohwedder angeblich zu sanft war bei der Privatisierung der volkseigenen Betriebe. Und das sind alles so drei Geschichten. Das ist ja schön, dass man so sagt, könnte es nicht eventuell sein, dass es eventuell doch was anderes war, aber da musst du das doch auch belegen können. Diese ganze Dimension.
Man kann diesen Mord doch gar nicht belegen, weil er bis heute nicht aufgeklärt ist.
Ja. Am Tatort wurden Haare gefunden von Wolfgang Grams.
Ein Haar von Wolfgang Grams.
Und dann haben sie danach gestellt, wie irgendwelche Typen in so Ganzkörperanzügen aus einer Plastikfolie dieses Haar aus einer Plastiktüte dieses Haar auf so ein Handtuch gelegt haben und quasi
gezeigt wird.
Also kannst du,
aber ganz ehrlich, ist doch genauso wie bei dem Mord von John F. Kennedy oder ähnlichen, verschiedene Theorien. Natürlich sorgt das für Diskussionen und man weiß es nicht ganz genau. Jeder kann sich seine Meinung dazu bilden. Ich finde, es ist eine relativ gute, es ist natürlich reißerisch gemacht mit dieser, das haben wir letztes Mal schon drüber geredet, ich mag so nachgestellte Szenen auch nicht. Ich finde aber, im Großen und Ganzen sieht man da sehr viele Sachen zeitgeschichtlich, die vielen, vor allem auch jüngeren Leuten nicht klar sind und die durch so eine Netflix-Dokumentation auch so ein bisschen zeitgeschichtlich rangeführt werden. Die Zerschlagung der DDR, wie skrupellos und wie radikal. Jetzt, wenn man 30 Jahre später sich das anguckt, wie ein ganzes System, auch eiskalt, wirklich, und am Ende diese Bilder, wie du irgendwelche Westbonzen siehst, die da durch die Räume gehen, die sich da irgendwie die Firmen angucken. Da siehst du auch, was für Unrecht getan wurde und was wir alle, ich selber eingeschlossen, damals, ich meine, ich war 15 Jahre alt, als die Wende stattgefunden hat. Und für mich war das nichts Gutes. Ich habe zu Hause gelernt, kann man auch sagen, DDR, alle scheiße, schwarzer Kanal, alles belächelt, alles arme Schweine. Wir waren immer mit Mitleid denen gegenüber. Also in meiner Familie und so. Wir haben Verwandte gehabt, da wurde mal was rübergeschickt. Aber das ganze Bild, was du hast, und das finde ich an dieser Doku alleine schon mal sehr, sehr erzählenswert und auch sehr gut, wie es gezeigt wird, mit was für einer Skrupellosigkeit Menschen der Raum, in dem sie 30, 40 Jahre, lass es mal jetzt wertfrei kurz erzählen, gelebt haben, einfach rausgerissen wurde und da ein kapitalistisches System raufgeballert wurde, ohne sozial überhaupt oder menschlich nachzufragen. Das wird da sehr, sehr gut gezeigt.
Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Punkt.
Das finde ich auch, hat noch keine Doku in der heutigen Zeit so gemacht.
Und natürlich ist das alles
mit Rohwedder, da gibt es gute und schlechte Seiten. Aber interessant finde ich auch, wenn diese RAF-Typen interviewt werden, wie die heute, die sehen heute aus, als wenn die alle einen Hilfsjob haben, irgendwie in der Fleischertheke beim Biomarkt. So eine Typen. Und von denen hat man damals gedacht, das sind irgendwelche Helden oder sonst was. Es gibt diese Position von gut und schlecht. Genau, wenn man jetzt diese Menschen reden hört, die gibt es einfach nicht. Und das, finde ich, macht diese Doku sehr gut klar. Du kannst Rohwedder einerseits als jemandem darstellen, dem es am Herzen lag, vielleicht eine Einigung hinzukriegen und der wusste, das wird alles brutal. Oder du kannst ihn als eiskalten Manager darstellen, der einfach ein Land zerschlagen wollte, sozusagen. Das gibt alles so viele verschiedene Facetten und ich finde, das Interessante an Geschichte ist, dass du das halt alles nicht so beurteilen kannst und dass diese Doku drei verschiedene Möglichkeiten offen lässt, sind einfach die drei Möglichkeiten, die auch von all den Protagonisten, die interviewt werden, ja offengelegt werden und jeder hat so seine Meinung dazu.
Ja, und ich finde das einfach... Wenn du weißt, wie solche Sachen...
Spannendes Thema.
Ich finde das auch total spannend.
Verstehe nicht, warum du das so schlecht
ich kann fand. Ich rede das nicht schlecht reden. Ich finde, dass diese Dimension, die du gerade geschildert hast, das finde ich das Tolle an dem Film. Also, dass das mal wirklich offengelegt wird und also wie der DDR damals die Marktwirtschaft aufgedrückt wurde und mit welcher Skrupellosigkeit da wirklich die Westbonzen reinmarschiert sind. Das finde ich alles völlig richtig. Aber warum, frage ich mich, musst du dann so eine Verschwörungstheorie konstruieren oder mehrere Verschwörungstheorien konstruieren, die Zeugen und alle Leute, die dazu ausgesagt haben in dem Film, die O-Tongeber, nicht eingeordnet, ob die glaubwürdig sind oder nicht. Was macht Thilo Sarrazin da? Warum holst du da Flagge von Rammstein rein? Da hättest du dann lieber mal eben so einen ehemaligen VEB-Leiter, Betriebsleiter, Betriebsleiterin reinholen können. Das wäre wahrscheinlich glaubwürdig Verfüger gewesen.
Da waren doch total viele Bilder und total viele interessante Sachen.
Und dann hast du da so einen Typen, der dann sagte, Überschrift Landeskriminalamt und dann der Name darunter. Und dann dachte ich, der wäre vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, was damals im Mordfall ermittelt hat, weil er in Düsseldorf erschossen wurde. Dann Berlin hat dieser Landeskriminalamtsbeamter aber total und kommt offensichtlich irgendwo aus Brandenburg oder aus Berlin vom Landeskriminalamt. Das macht alles irgendwie so ein kleines bisschen keinen Sinn. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, man wollte irgendwie eine Spannung erzeugen und hat das dann so ein bisschen mit heißer Nadel nochmal so reingestrickt. Das eigentlich Tolle an dem Film an der Doku-Reihe der Vierteiligen finde ich auch, dass man diese Zeit des Umbruchs so schön illustriert. Aber warum man jetzt diese Mordtheorien da, so Verschwörungstheorien aufmachen soll und nicht mal die O-Tongeber einordnet. Ich will doch als Zuschauer wissen, sind das ernstzunehmende Leute, die du da interviewst als Journalist und nicht irgendwelche, weil wenn du jemandem eine Kamera vor die Nase hältst und dreimal richtig fragst, erzählt der dir alles. Und wie der Stasi-Typ dann am Ende noch gefragt wurde, glauben sie denn irgendwie, dass die Stasi dahinter steckt? Und er dann so, nee, glaube ich nicht. Und ich glaube dir in dem Moment, weil natürlich selbst die Werwölfe, die Nazis, als die Aachen besetzt haben, gingen die Gerüchte rum, als der Krieg noch lief, jetzt laufen irgendwelche alten Nazis rum und rächen Hitler und sowas. Das hat die Stasi auch nicht gemacht, ganz ehrlich. Die hatten 91 andere Sorgen, die mussten sehen, wo sie unterkommen und ob sie irgendwie Geld verdienen in Zukunft. Die haben doch keinen Bock gehabt, da erstmal rumzulaufen und Rohwedder zu erschießen. Was soll denn der Scheiß?
Also hast du die Doku aber auch nicht richtig gesehen.
Natürlich habe ich die richtig gesehen.
Es ging um Millionen, die SED und die Stasi damals ja auch noch zu beschützen versucht hat. Ja. Und es geht ja auch darum, da irgendwie Kapital zu sichern, weil die genau wussten, hier wird alles zerschlagen. Und natürlich war der Mann Dorn im Auge und musste deswegen umgebracht werden. Genau gemacht hat, weiß man nicht.
Es ist wirklich, also du musst solche Sachen, kannst du nicht machen. Du kannst doch keine Verschwörungstheorien dreimal da verbreiten und such dir eins aus, hinterher sagen. Wo sind wir denn hier mal, ganz ehrlich? Und dann immer dieses komische...
Ich finde nicht, dass es Verschwörungstheorien sind. Ich finde, das ist Quatsch. Ich finde, da bist du in so einer typischen, alles immer als Verschwörungstheorien. Immer ist alles Verschwörung. So bin ich nicht. Ich glaube auch, dass es Sachen gibt, die ungeklärt sind und wo du auch völlig ahnungslos ein bisschen sehr systemtreu denkst, Jan. Das glaube ich ganz ehrlich, wo du denkst, das muss alles so sein.
Du kannst keine Sachen behaupten, die du nicht weißt.
Aber du weißt es doch selber gar nicht besser. Du weißt es
Du kannst nicht den Leuten drei Versionen dahinlegen und sagen, such doch einen aus. Ich habe für alle drei nicht ausreichend Beweise.
Das ist doch für den Zuschauer.
Da musst du einfach so lange recherchieren, bis
du
ein Ergebnis hast.
Du musst doch gar keine von den dreien nehmen. Das ist doch völlig Quatsch.
Du
kannst dir das angucken und dann irgendwie sehen, es ist auf alle Fälle ein ungelöster Mordfall und es werden drei Theorien hingestellt und nicht als Verschwörungstheorien. Die wissen ja selber nicht, man weiß es ja gar nicht.
Aber das machst du einfach nicht als Journalist.
Als Journalist bist du nicht so inflationär mit dem Wort Verschwörungstheorie.
Nein, aber das ist
auch so oft bei ganz vielen Sachen.
Es sind Verschwörungstheorien, wenn du quasi Zusammenhänge konstruierst, ohne sie beweisen zu können und sie da so hinstellst, als wären sie echt und das nicht ausräumen kannst, aber auch nicht verifizieren kannst, dann bleibt es einfach, das ist spekulativ, kann man auch sagen, es ist Spekulation.
Natürlich ist spekulativ.
Ja, aber
deswegen, guck mal, es ist doch völlig spekulativ, vielleicht ist eine von den drei Sachen wahr, es sind die drei, die am möglichsten sind und ich finde das völlig okay, wenn man da drei Theorien aufzeichnet.
Ja, naja, gut, ist ja okay. Muss man ja nicht gucken, viele Leute haben das ja eh nicht.
Dann guck dir doch Oliver Stone, JFK an, da werden auch verschiedene Theorien, wie John F. Kennedy umgebracht wurde. Und du selber weißt doch auch nicht, wie Rohwedder umgebracht wurde. Du weißt doch auch ganz viele Sachen
nicht. Ich weiß.
Du bügelst das immer alles ab.
Was ist, wenn ich es weiß und deswegen so sauer
bin? Ja, dann sag's mir, wer war's denn? Ich finde, das ist immer zu neunmal klug Geschwätze. Immer so, das ist alles scheiße. So. Aber selber weißt du doch auch kein Deut mehr. Und ich finde es ganz gut, sich überhaupt mit so einer Geschichte auseinanderzusetzen. Und dass man nicht alles machen muss oder richtig ist davon, das ist ja eh klar. So. Aber ich finde das total gut, sowas zu thematisieren.
Ich sag nur einen Namen. Na? Hannelore Kohl.
Ist tot.
Nee. Wo war Hannelore Kohl zum Zeitpunkt des Anschlags?
Sie war zu Hause, war tablettenabhängig und war eine sehr unglückliche Frau.
Aber gibt's dafür ein Alibi? Gibt's dafür Beweise? Frag ich dich.
Ja.
Kann es nicht eventuell sein, dass Hannelore Kohl, um ihrem Mann eins auszuwischen, weil die wusste, der Alte macht, wenn jetzt nicht sofort ein Stopp reinkommt, wegen dieser Wendegeschichte, der ist so auf Adrenalin hier zu Hause, der hat so einen Höhenflug, der macht jahrelang weiter. Ich will den zu Hause haben. Der soll mir den Rücken massieren, der soll mir einen Tee kochen, ich will den nach Hause holen. Und dann hat sich Hannelore Kohl nach Düsseldorf geschlichen, Kaiser Wilhelm Ring.
Schnatter, ja.
Ja, guck mal, kannst du nämlich nicht abhaben. Kannst du einfach mal so eine Theorie mal hinlegen, einfach mal so. Warum denn nicht?
Ja, weil du Bock hast, Bullshit jetzt zu labern. Das hast du manchmal. Ich packe jetzt aber mal einen richtig guten Song auf die Liste. Safien Stevens mit Videogame von der neuen Platte. Der hat eine neue Platte gemacht. Ist eine elektronische Platte geworden und ist nicht so geil wie die Platte von 2015. Zwischendurch hat er mit seinem Vater ein bisschen Filmmusik gemacht und Instrumentalmusik. Und Safian Stevens neue Platte, muss ich mich noch reinhören, aber die Single Video Game finde ich richtig gut. Die packe ich auf die Fili und Bumsi-Liste.
Es ist ein zu ernstes Album. Ich habe über Safian Stevens gelesen, dass es sei der integrste Künstler, den Amerika zu bieten hat. Der sei so integer, dass ihm das total scheißegal ist, was er macht, weil das irgendwie, solange er damit fein ist, ist ihm alles egal. Ich habe es mir auch angehört, ich fand es auch ein bisschen finster irgendwie. Weiß ich nicht.
Es ist düster, aber die Platte davor, diese Laurel in über seine Eltern aus 2015, das ist eine der 10 schönsten Platten. Die, wenn ich die höre, muss ich immer fast weinen. Die ertrage ich kaum. Und dann packe ich noch einen Song drauf. Interessant. Ich habe neulich James Bond gesehen. Den letzten James Bond, den ich noch nie gesehen habe, mit Roger Moore von 81 in tödlicher Mission. Und da sollte eigentlich die fantastische Debbie Harry mit ihrer Band Blondie die Musik für machen für den James Bond. Und dann haben die sich doch für China Easton entschieden. Dieser Song ist auf einer Platte später erschienen von Blondie. Und der Song heißt For Your Eyes Only. Und es ist ein richtig guter James Bond Song, der nie für einen James Bond Song benutzt wurde.
Ach.
Und den packe ich jetzt auch mit auf die Liste.
Och, Olli, das ist richtig doch nicht so auf. Kann man unterschiedlicher Meinung sein?
Nee, aber ich reg mich manchmal über dich auf, weil du immer alles so abbügelst. Und das ist auch so eine westdeutsche, ignorante Mentalität, die ich nicht mag.
Du bist doch selber Westdeutscher.
Ja, ich bin noch Westdeutscher, aber ich muss auch sagen, das ist mir manchmal so immer, ach, das ist alles,
das stimmt überhaupt nicht. Ich sag, ich finde den Film, diesen einen Aspekt, den du auch gut findest, finde ich daran auch gut, aber ich finde dieses Aneinanderreihen von Möglichkeiten, die es eventuell sein könnte. Ich meine, mein letzter Stand ist, ich habe Stefan ausgelesen, alles über DRF gelesen, und mein letzter Stand ist, Wolfgang Grams Haar wurde am Tatort gefunden. Und dass jetzt Leute sagen, es könnte was anderes gewesen sein, weil es bis heute nicht aufgeklärt ist. Und was ist mit Wolfgang Grams passiert, dem potenziellen Mörder von Rohwedder?
Der wurde 2 Jahre später erschossen in Bad Klein, am Bahnhof.
Genau. Weiß man nicht so genau, was das eigentlich unter welchen Umständen könnte man jetzt sagen.
Das ist ja auch noch eine unglaubliche Geschichte, die bis heute genauso wenig von dem deutschen Rechtsstaat irgendwie aufgelöst wurde. Man weiß nicht, wer ihn erschossen hatte. Es heißt, eine Kugel hätte sich gelöst von einem Polizisten. Die Waffe, das Blut, alles ist verschwunden. Und das ist ja auch so eine dubiose Geschichte. Da könnten wir jetzt auch unfassbar viele Theorien aufstellen. Da vielleicht gibt es irgendwann darüber auch eine Doku, die verschiedene Theorien aufstellt. Das war einfach wahrscheinlich ein Racheakt vom Bullen, dem wahrscheinlich die Nerven, die Sicherung durchgebrannt
ist. Das haben Sie jetzt mal. Das haben Sie kurz nach diesem Tod von Wolfgang Grams am Bahnhof in Bad Klein gesagt, dass ich glaube, ein riesiger Monitorbericht, und es musste auch der Innenminister damals zurücktreten, Rudolf Seidel von der CDU, weil es danach hieß in der Berichterstattung, ein Polizist vom Sondereinsatzkommando habe Wolfgang Grams erschossen, fast hingerichtet. Das hat sich dann aber nicht bestätigt, offenbar, aber so richtig ausgeräumt werden konnte das alles wirklich nicht. Und du hast völlig recht, auch der Anschlag auf Herrhausen mit dieser Lichtschranke, und wirklich in dem Moment wird da die Hohlladung gezündet, wo er da mit dem hinteren Fenster vorbeifährt, also wirklich Sachen, wo man schon sagen muss, da muss er echt ein Experte sein. Das sagten die auch in der Rohwedder-Doku, dass die ganzen Bombenexperten sagten, das muss einer gemacht haben, der richtig.
Und da waren die RAF dritte Generation echt zu dumm für eigentlich.
Ist das nicht die Generation, die immer noch wo wir auch schon mal aufgerufen haben in der Sendung, dass die sich melden sollen, weil die immer ab und zu noch so netto überfallen, um irgendwie sich Knoppers zu kaufen oder sowas oder irgendwie was zu essen wollen? Wirklich die dritte Generation, es sind ja noch angeblich Leute unterwegs, die so Banküberfälle machen, die dazu gerechnet werden.
Ja, die arbeiten alle bei LPG und so inzwischen. Da fällst du die. Wer sich mit dem Mord an dem Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen, da habe ich vor ein paar Wochen zufälligerweise eine wirklich gute Aufarbeitung auf dem Deutschlandfunk gehört. Kann man sich, glaube ich, müsste es bei YouTube geben. Alfred Herrhausen, wir wissen, wer die Mörder sind, ist aus den 90er Jahren, ist eine wahnsinnig sachliche und auch mit verschiedenen, was du ja gar nicht magst, verschiedenen Möglichkeiten spekulierende Hördokumentation, Audiodokumentation vom Deutschlandfunk, die ich sehr interessant fand. Wir wissen, wer die Mörder sind, Alfred Herrhausen. Müsst ihr mal googeln.
Ich finde das nicht schlecht, wenn es verschiedene Möglichkeiten in der Dokumentation gibt, die da besprochen werden. Aber du musst als Journalist doch einordnen, wie glaubwürdig das ist. Du kannst nicht einfach alles dahinlegen und sagen, es ist alles irgendwie gleich glaubwürdig. Wenn der Deutschlandfunk sagt, es wird auch darüber spekuliert, das reicht mir schon als Einordnung. Ich hatte bei der Rohwedder-Doku einfach das Problem, ich wusste nicht, wem ich glauben soll.
Da sind wir wieder bei, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Das weiß ich nicht. Ich finde nur, das ist so, ich finde es interessant und ich finde es faszinierend. Und ich kann auch, weil ich es nicht weiß und du nicht, finde ich es völlig okay, wenn 3 Theorien dahingestellt werden. Ob jetzt eine davon glaubwürdiger ist als die andere, das sind wahrscheinlich, also hoffe ich mal, die 3 am glaubwürdigsten oder die einzigen Möglichkeiten, wie es gewesen sein kann. Letztendlich wird es wahrscheinlich ein Mord sein, der nie aufgeklärt wird. Genau wie der an Alfred Herrhausen. Ich weiß nur, dass man, was mich glaube ich, an dieser Doku berührt hat und was ich immer wieder als Musiker, der viel im Osten gespielt hat, in Ostdeutschland, dass ich, umso älter ich werde, umso mehr auch das wirklich an meiner eigenen Westvergangenheit doch ziemlich verachte, was für ein Bild man von Ostdeutschland hatte. Und dass es jetzt auch reduziert wird auf Nazis und sonst was und man sich gar nicht im Klaren war, dass ein geteiltes Land, die eine Seite nach der Öffnung eigentlich vernichtet wurde und man ganz viel Unglück in diese Welt und dieses Leben gebracht hat. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig berührt. Und das berührt mich auch immer noch. Weil ich muss sagen, ich habe über die letzten 20 Jahre so viele Konzerte gespielt. Ich habe auch so viele Ossi-Witze in meinem Leben gemacht. Und es ist auch völlig okay, wenn man über dieses Minderheiten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich weiß nur, dass ich mit so vielen geilen Leuten herzlichen Leuten und das ist meinem Familie, seit ich in Berlin wohne, so viel Ost, dass es einfach ein völliger Schwachsinn war und eine westliche, das muss ich sagen, eine Verachtung war, anderer, weil wir dachten, wir sind das Status Quo der Gesellschaft oder des Lebens, gerade mit unserem Reichtum, und jetzt sehen wir irgendwie 30 Jahre später, was wir davon haben, völlig zerstrittene, zerschlagene Gesellschaften, Nazis auf der einen Seite, Linksextremisten auf der anderen Seite. Das fand ich bei der Doku übrigens auch geil, als der RAF das Bekennerschreiben vorgelesen wurde, an dem Mord an Rohwedder, das klang teilweise wie Twitter-Zitate von so Linksradikalen, die auf Twitter immer sofort sagen, das sind alles hier, die sind schlecht und so. Das ist der gleiche Sprech gewesen. Das fand ich auch ziemlich interessant. Schaut sie euch an und bildet euer eigenes Urteil. Vielleicht findet ihr das auch alles wie Jan viel zu theoretisch. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht können wir euch darüber unterhalten. Aber es ist doch auch schön, dass wir andere Meinungen haben.
Das finde ich mal schön, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind und wir treffen uns in der Mitte und am Ende haben wir es halt beide geguckt. Und das ist, glaube ich, genau das, was dann Netflix auch möchte. Denen geht es gar nicht darum, wie wir das finden, sondern Hauptsache, dass wir das finden und einfach gucken.
Ja, und das finde ich auch an Netflix. Da meckert man ganz oft und sagt sich wieder so, oh, ich finde nichts, was ich gucken kann oder alles ist gleich. Und dann haut Netflix doch wieder so eine qualitativ hohe Sache raus. Muss ich, Chapeau, ziehe ich mal einen Hut vor. Da können wir nur ab... Achso, ich sag jetzt mal nichts weiter. Ehrlich gesagt. Ey, Olli, was mich aber nerven würde, ganz kurz, ich weiß, dass Netflix jetzt gerade eine Bushido-Doku plant. Und wenn die genau von der gleichen Dichte und Atmosphäre und mit verschiedenen Theorien wie die Rohwedder-Doku aufweist, dann ist die Rohwedder-Doku damit natürlich völlig entwertet.
Gab es die Vollmacht wirklich?
Das ist wiederum mein Problem, was ich habe. Die Macharten sind so, dass ich einerseits denke, ist geil, aber man könnte über jedes Thema mit so einem Dunkelfilter und mit so Musik eine Schwere reinkommen lassen. Da bin ich ganz bei dir. Die Machart hält mich manchmal davon ab, Sachen so abzufeiern, weil ich dann denke, das könnte jetzt auch ein Thema sein, die Socke, die nie ein Loch hat. Und das ist die eigentlich
gibt. Einen Gedanken, den ich hatte beim Gucken. Weißt du noch, früher hatte doch RTL 2 auch immer so Doku-Abende. Da konnte man auch immer Dokumentationen gucken. Und das habe ich auch gerne gemacht, aber ich habe immer die RTL 2, auch die RTL 2 Nachrichten immer geguckt und hatte immer im Hinterkopf das Gefühl, ja, wahrscheinlich ist nur 30% davon wahr. Ich nehme das mal nicht so ernst wie das erste deutsche Fernsehen. Und das ist mir, das ging mir bei dieser Doku auch, das war, weil es so fett gemacht war und so groß gemacht war, dass mir das total schwer fiel, dem zu glauben, allein durch die Machart, weil das so ungewohnt ist. Weil das, weißt du, so deutsche Dokus sehen normalerweise so nicht aus.
Man kennt die Dokus eigentlich mit der Qualität von Phoenix auf YouTube abgespielt, weißt du was?
Ich will eigentlich Egon Bahr in so einem Büro sitzen sehen, mit so einem Schiebekalender im Hintergrund und so einem Birkefurniertisch und vielleicht mal irgendwie so ein Schwenk auf das alte Bundestagsgebäude in Bonn. So, weiß ich aber, ist es legit. Und das war halt bei der Netflix-Sache nicht so. Noch einmal kurz.
Vielleicht ist es auch einfach zu gut gemacht, ja.
Vielleicht ist es zu gut für unsere deutschen Kartoffelaugen. Sag mal, einmal eine Sache noch zum Montag, zur großen Nazi-Doku. Hast du gesehen, die irgendwie 3 Stunden mit Nazis reden bei ProSieben?
Das habe ich noch vor mir, habe ich nicht geschafft.
Also am Ende weinen wohl Nazis und am Ende kommt unterm Strich raus, ist keine geile Idee mit dem Rechtsextremismus. Also nicht wirklich.
Nee, das ist mir eh klar. Ich gucke es mir noch an. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas auf dem Zettel habe. Ey, hört euch, mache ich jetzt keinen Song drauf, aber die neue Idols-Platte ist draußen. Das ist die geilste Punk-Platte überhaupt. Jeder Song ein Knaller. Die Idols-Platte, jetzt gerade rausgekommen, packe ich nichts auf die Liste, muss man sich am Stück anhören. Mega-Platte. Wir sehen uns, wir hören uns am Sonntag wieder.
Ja. Aber gut, dass wir es aus dem System rausbekommen haben jetzt mit der Doku. Ich fühle mich direkt besser. Mick Schumacher macht am übernächsten Freitag am Nürburgring. Mick Schumacher legt jetzt los. Der Sohn von Michael
Schumacher. Ich drücke ihm, weißt du was, und dem drücke ich von Herzen die Daumen. Das meine ich völlig unironisch. Es gibt Tage, an denen denke ich einfach an Michael Schumacher und an diesem schrecklichen Unfall. Und ich bin nie, Formel 1 ist mir scheißegal. Mir ist auch, Autos, die im Kreis fahren, ich finde, das ist ein schwachsinniges Hobby. Aber Michael Schumacher, weiß ich nicht, so einen unglücklichen Unfall zu haben, Kinder zu haben, seine Frau, die sich darum kümmert, die den wirklich seit Jahren jetzt aus der Schusslinie halten. Und ich weiß nicht, wieso mich das so berührt. Manche Sachen berühren einen mehr als andere. Ich kann da nur sagen, alles Gute für Mick Schumacher. Ich drücke ihm voll die Daumen.
Ich habe das letztens gedacht, als Lewis Hamilton, ich glaube beim letzten Mal in beim letzten Grand Prix konnte er den Rekord von Michael Schumacher einstellen. Der hat, glaube ich, 90 Grand Prix-Siege gehabt, Schumacher, und Lewis Hamilton hätte dann irgendwie seinen 91. machen können und damit ihn übertrumpfen können. Und Lewis Hamilton könnte auch seinen den Formel-1-Siegrekord von Michael Schumacher einstellen. Und da hat man so ein Bild gesehen von Lewis Hamilton neben einem Bild von Michael Schumacher und dachte ich, was war denn bei Michael Schumacher? Da fiel es mir wieder ein, ach ja, der ist ja quasi, der lebt ja noch, der ist ja einfach da, aber irgendwie auch nicht da. Also ganz,
man weiß es nicht so,
ja,
genau.
Es ist wirklich, finde ich auch ganz tragisch. Olli, wir hören uns
ich am muss Sonntag noch kurz eine Sache lese ich noch ganz kurz vor, wo wir gerade von Michael Schumacher reden. Es ist ein Bericht aus der Süddeutschen. Bei einer Taxifahrt hatte ich, das ist eine ganz legendäre Geschichte, bei einer Taxifahrt in Coburg hatte es Michael Schumacher eilig. Also übernahm er das Steuer selbst und fuhr Streckenrekord. Taxifahrer Tunker Yilmaz ist begeistert von Schumis Fahrkünsten. Ist ein Bericht, den man sich mal durchlesen kann. Gibt es noch in der Süddeutschen, wie der Taxifahrer erzählt, interviewt wird, wie es war, als Michael Schumacher das Steuer von dem Taxi übernommen hat und dann irgendwie zum Flughafen fahren musste. Ist ganz süß und ganz drollig. Kann man sich an, wie geht das los? Wie der in die Kurven geht. Taxifahrer über Schumacher.
Was machst du denn heute noch, Olli? Wie sieht denn dein Tag heute noch aus, am Mittwoch? Was machst du heute noch?
Ich war gerade mit dem Hund draußen. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Gitarre spielen. Ich muss noch ein bisschen basteln. Ich muss Songs machen. Und
übst du eigentlich auch? Also als Profimusiker muss man da eigentlich noch üben oder ist das egal dann?
Ach, ich habe zu spät angefangen. Ich bin keiner mehr, der Fiedeln lernen kann. Ich wäre so gern so ein Fiedler geworden. Es sind bei mir Akkorde. Ab und zu versuche ich mal so einen schwierigen Griff. Aber im Grunde passiert da jetzt nicht mehr so viel. Ja. Und du, Jan, was machst du heute noch?
Ich sitze ja heute zum ersten Mal ich bin im Studio, es wird das Studio gerade aufgebaut von unserer neuen Sendung.
Ach, da hinten werden die riesigen Dildos schon angestrahlt.
Guck mal hier oben, an der Wand habe ich jetzt ein Bild vom ZDF-Intendanten hier bei mir im Büro, damit ich immer beim Masturbieren immer vorsichtig bin in Zukunft.
Du musst aufpassen.
Das ist gar nicht passiert, meine ich.
Finde ich gut, endlich mal wieder andere Meinungen gehabt, Jan. Und trotzdem noch Best Buddies in the Biz.
Wichtig ist, man kann andere Meinungen haben, solange man am Ende dann die Meinung des anderen annimmt. Und ich finde es gut, dass du die Doku auch scheiße findest.
Finde ich auch. Aber ich finde es gut, dass du dich auch dafür entschuldigst, dass du so viel Ossi-Witze gemacht hast über die ganzen Jahre.
Aber du hast völlig recht, diese Wessi-Überheblichkeit. Ich weiß noch, wie wir damals, als die Mauer kurz aufging, mein Vater war ja Bundesgrenzschutzbeamter. Der hat also quasi mit dem Maschinengewehr aufgepasst, dass der Kommunismus uns nicht überrollt im Westen, an der Grenze in Ratzeburg. Und dann sind wir, als die Grenze auf war, rübergefahren. Mein Vater hat immer gesagt, schnell rüber, solange sie die offen halten, weil die machen sie eh bald wieder zu. Und ich habe auch Ostverwandtschaft, wo wir immer Kaffeepakete und die Sachen hingeschickt haben, die wir irgendwie selber nicht tragen wollen. Ist doch wirklich so.
Ich weiß, als das erst, die wollten sie ja gar nicht mehr rauslassen aus der DDR. Ich meine, der hat so ein Ostgesicht, der bleibt bei uns, als du mit deinen Eltern das erste Mal da warst.
Der hat so ein Ostgesicht. Also bitte.
Na, okay, kleinen Spaß am Ende noch. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche.
Weil jetzt hast du von so einen flammenden Appell für Ostdeutschland und am Ende der Böhmermann hat so ein Ostgesicht. Was soll das?
Rassistisch
ist das, gegen Ostdeutsch.
Aber du hast was.
Du siehst aus wie
ein verschlagener Pole, der Schwarzpulver verkauft an der Autobahnraste.
Du machst wirklich...
Jetzt reiße ich wieder alles ein, ich weiß. Ja, also aber dieses
Arsch alles eingerissen, was du mit den Händen aufgebaut hast, die Sendung. Ey, echt.
So. Ja. Kuss auf euren Wessi und auf euren Ossi-Pimmel und Ossi-Muschi und Wessi-Muschi. Macht's gut.
Und alles dazwischen. Woche. Und wenn ihr andere Geschlechtsteile habt, we really don't care, as long as it is geschehen. Tschüss.
Tschüss. Boom, 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 boom.